und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dr. Jekyll und Mrs. Hyde – Geschichten aus der Psychiatrie. Mein Name ist Annika.
Und mein Name ist Lucy.
Wir sind mittlerweile schon bei der 22. Folge angelangt, und zwar handelt es sich diesmal um die Anpassungsstörung. Da hatten wir im Vorfeld auf Instagram eine Abstimmung gemacht zu insgesamt 4 Störungsbildern und die Mehrheit wollte gerne eine Folge zur Anpassungsstörung hören und die nehmen wir jetzt auf. Genau, wie immer steigen wir erstmal mit einem Fallbeispiel ein. Das hat diesmal Lucy vorbereitet. Und danach werden wir euch die Diagnosekriterien präsentieren und ein bisschen erläutern. Und wie immer gibt es dann auch ein paar Fakten zu dem Störungsbild. Dann gibt es wie immer unseren Talk, also wirklich halt aus unserem Berufsalltag in der Psychiatrie werden wir dann erzählen, wie wir die Störungsbilder wahrnehmen, welche Probleme vielleicht auch damit einhergehen und euch das einfach ein bisschen skizzieren. Und dann gibt es noch etwas zur Therapie, wie man das Ganze therapieren kann. Und dann sind wir eigentlich auch schon immer am Ende unserer Folge angelangt. Genau, dann noch ein kleines Update zur letzten Folge. Und zwar hatte ich ja erzählt, dass ich meine Masterarbeit geschrieben habe, wo auch ganz, ganz viele von euch fleißig dran teilgenommen haben, sodass ich halt Daten hatte, mit denen ich auch arbeiten konnte und meine Masterarbeit verschriftlichen konnte. Und tatsächlich habe ich jetzt auch meine Note erhalten und auch meinen Studienabschluss und somit darf ich mich dann jetzt auch offiziell Psychologin nennen.
Einmal Applaus, jahrelange harte Arbeit.
Ja, das stimmt. Vielen Dank. Ja, aber kommen wir zu unserer Folge. Und zwar Lucy wird uns jetzt einmal das Fallbeispiel zur Anpassungsstörung präsentieren und dann können wir auch darüber sprechen im Anschluss.
Genau, dann gehen wir mal direkt rein. Julian ist 26 Jahre alt und hatte sein ganzes Leben lang einen klaren Karriereplan verfolgt. Er hatte hart studiert, um in die Anwaltschaft einzusteigen und war sehr aufgeregt, als er nach seinem Abschluss eine vielversprechende Stelle in einer angesehenen Anwaltskanzlei bekam. Julian war von der Aussicht auf beruflichen Erfolg und finanzielle Stabilität begeistert und arbeitete unermüdlich, um seine Ziele zu erreichen. Nachdem Julian jedoch etwa ein Jahr in der Kanzlei gearbeitet hatte, kam es zu einer unerwarteten Veränderung. Das Unternehmen musste aufgrund von finanziellen Engpässen einige Positionen abbauen und Julian erfuhr, dass er von der Kündigung betroffen war. Er war geschockt und konnte es kaum glauben. Seine Identität und sein Selbstwertgefühl waren stark mit seiner beruflichen Rolle verknüpft und die plötzliche Unsicherheit über seine Zukunft brachte ihn aus dem Gleichgewicht. In den Wochen nach seiner Kündigung begann Julian verschiedene Symptome zu erleben. Er hatte Schwierigkeiten, morgens aus dem Bett zu kommen und fühlte sich ständig erschöpft, selbst nach einem vollen Schlaf. Er verlor sein Interesse an Aktivitäten, die er einst genossen hatte, und zog sich von seinen Freunden und seiner Familie zurück. Sogar einfache Aufgaben wie Einkaufen oder Kochen schienen überwältigend zu sein, und er verbrachte die meiste Zeit alleine in seiner Wohnung. Die Gedanken über seine Zukunft waren von Sorgen und Ängsten geprägt. Julian fragte sich, wie er ohne seinen beruflichen Status zurechtkommen sollte und ob er jemals wieder eine ähnliche gute Position finden könnte. Er zweifelte an seinen Fähigkeiten und fragte sich, ob er möglicherweise selbst schuld an seiner Kündigung war. Diese Gedanken verstärkten seine Gefühle der Wertlosigkeit und Verzweiflung. Julians Familie und Freunde machen sich zunehmend Sorgen um ihn und ermutigen ihn, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Er stimmte schließlich zu und man erkannte, dass Julian Anzeichen einer Anpassungsstörung zeigte, die auf den plötzlichen Verlust seines Jobs und die damit verbundenen Veränderungen zurückzuführen war. Während der Therapie arbeitete Julian daran, seine Gedankenmuster zu erkennen und zu verändern. Er lernte, sich nicht ausschließlich über seine berufliche Rolle zu definieren und seinen Selbstwert nicht von äußeren Erfolgen abhängig zu machen. Gemeinsam mit den Therapeuten entwickelte er Strategien zur Stressbewältigung, zur Förderung seiner Selbstachtung und zur Entwicklung gesunder Bewältigungsmechanismen. Der Prozess war nicht einfach und erforderte Zeit, Geduld und harte Arbeit. Julian kämpft weiterhin mit Ängsten und Unsicherheiten, aber langsam begann er, kleinere Fortschritte zu bemerken. Er begann, sich wieder für Hobbys zu interessieren, sich mit Freunden zu treffen und nach neuen beruflichen Möglichkeiten zu suchen. Mit der Unterstützung seiner Therapie und seines sozialen Umfeldes konnte er seine Anpassungsstörung allmählich überwinden.
Ja, vielen Dank, Lucy, für dieses schöne Fallbeispiel auch. Und damit wir das Ganze jetzt auch ein bisschen einordnen können, werde ich noch etwas zu der Störung an sich sagen, also zu der Anpassungsstörung, und dann auch auf die Diagnosekriterien eingehen. Also erstmal ist es so, dass es bei dieser psychischen Störung insbesondere um Stressoren geht. Also Stressoren spielen hier eine sehr, sehr große bzw. entscheidende Rolle. Und wie wir jetzt in dem Fallbeispiel von Lucy zum Beispiel hören konnten, gab es auch hier ein kritisches Lebensereignis, also eine Lebensveränderung, die eingetreten ist, mit der man halt erstmal zurechtkommen muss und die vieles ins Wanken bringt. Zum Beispiel der Jobverlust. Und diese Stressoren sind krankheitsauslösend bzw. krankheitsverstärkende Einflussfaktoren. Bei der Anpassungsstörung handelt es sich dabei vor allem um psychosoziale Belastungen in Form von belastenden Lebensereignissen, insbesondere private oder auch berufliche, das tatsächlich auch im ICD-10 so verschriftlicht. Und Beispiele hierfür können außer dem Jobverlust halt auch noch Trennungen sein oder auch langanhaltende partnerschaftliche oder familiäre Konflikte, aber auch einen Umzug oder auch eine neue Arbeitsstelle oder vielleicht auch finanzielle Sorgen. Bei der Anpassungsstörung gibt es also ganz konkrete Lebensereignisse, die zur Ausprägung der Störung geführt haben. Dass es so einen konkreten Auslöser gibt, beziehungsweise der bestimmt werden kann, ist bei psychischen Störungen relativ selten. Wir haben das beispielsweise noch bei der posttraumatischen Belastungsstörung. Aber es sind tatsächlich auch die einzigen Störungsbilder, die so konkrete Auslöser als spezifische Diagnosekriterien benennen. Doch was genau versteht man denn jetzt unter der Anpassungsstörung? Im ICD-10 wird die Diagnose mit der F43.2 kodiert und wird als Zustände von subjektivem Leid und emotionaler Beeinträchtigung, die soziale Funktionen und Leistungen behindert und während des Anpassungsprozesses nach einer entscheidenden Lebensveränderung oder nach belastenden Lebensereignissen wie auch schwerer körperlicher Erkrankung auftreten können, beschrieben. Halten wir also fest, es sind Zustände, also es sind Momente, die quasi über eine längere Zeit andauern, aber halt nicht über mehrere Jahre. Und nach dieser Lebensveränderung, Belastung oder auch schweren körperlichen Erkrankungen treten diese eben auf. Und dabei haben die Betroffenen Schwierigkeiten, mit anderen Personen und sozialen Situationen umzugehen und sind vor allem emotional beeinträchtigt. Und sie sind beispielsweise häufig traurig, besorgt oder auch hoffnungslos. Die Symptomatik kann dabei stark variieren und sehr unspezifisch sein. Also es können Angstreaktionen auftreten, depressive Reaktionen, körperliche Reaktionen, wie zum Beispiel auch Schwindel oder Ohnmachtsanfälle oder auch Verdauungsprobleme. Also das ist wirklich sehr, sehr unspezifisch, bis hin zur Irritierbarkeit oder auch dem Suchtmittelkonsum und Konzentrationsschwierigkeiten. Die Symptome müssen dabei innerhalb von einem Monat nach Eintritt dieses spezifischen Stressors oder kritischen Lebensereignisses auftreten und dürfen nicht länger als 6 Monate andauern. Allerdings kann die Diagnose in Ausnahmefällen, nämlich zum Beispiel längeren depressiven Reaktionen, auch für einen Zeitraum von bis zu 2 Jahren gestellt werden. Das ist aber wirklich eine Ausnahme. Und häufig wird die Anpassungsstörung aber auch je nach Stressor in eine depressive Episode oder auch eine posttraumatische Belastungsstörung nach diesen 6 Monaten umgeändert, also umkodiert. Auch bei Stressoren, bei denen es sich um chronische Erkrankungen handelt, wie zum Beispiel eine Krebserkrankung, zählt das Zeitkriterium von 6 Monaten nicht mehr, da es sich um eine fortlaufende oder auch persistierende Erkrankung handelt. Im ICD-11, der ja eigentlich schon längst draußen sein sollte, momentan aber noch vom Englischen ins Deutsche übersetzt wird und da dann auch evaluiert und validiert wird, wird die Anpassungsstörung vermutlich unter die Sammelkategorie der spezifischen stressassoziierten Störungen subsumiert werden. Und dabei sind die Belastungen, infolge derer die Anpassungsstörung entwickelt wurde, von Alltagsstressoren zu unterscheiden. Alltagsstressoren lösen zum Beispiel auch Missempfindungen aus, wie Kopfschmerzen, Verspannung oder auch Grübeln, ziehen jedoch keine aufwendigen psychischen Verarbeitungsprozesse nach sich. Das heißt, in dem Fall kann man dann nicht von einer Anpassungsstörung sprechen. Tatsächlich gibt es auch einige Unterformen der Anpassungsstörung, die dann auch alle in dem neurotischen und Belastungs- und Somatoformstörungskapitel, dem F4 im ICD-10 kodiert sind und in Abhängigkeit der vorherrschenden Symptome oder auch der Dauer dann in insgesamt 7 Subtypen kategorisiert bzw. untergeordnet werden. So gibt es beispielsweise den Subtypen der Anpassungsstörung mit depressiver Reaktion. Da kann man dann nochmal unterscheiden, ob diese depressive Reaktion von kurzer oder längerer Dauer ist. Dann gibt es noch die Anpassungsstörung der ängstlichen und depressiven Verstimmung gemischt. Also das heißt, zusätzlich zu dem depressiven Symptom haben wir auch noch Angstsymptome, die auftreten. Dann gibt es noch die Anpassungsstörung mit vorwiegender Beeinträchtigung von anderen Gefühlen. Also es sind dann nicht diese Angstgefühle gemeint, sondern vielleicht auch eher Wutreaktionen oder Hoffnungslosigkeit, was noch mit dazugehören kann. Und dann gibt es auch noch die Anpassungsstörung mit vorwiegender Störung des Sozialverhaltens. Und letztere tritt überwiegend bei Jugendlichen auf und ist nicht selten in Verbindung mit dissozialem Verhalten, wie zum Beispiel Schuleschwänzen, Vandalismus oder Schlägereien verbunden. Wenn emotionale Störungen und Störungen des Sozialverhaltens gleichermaßen auftreten, dann kann diese unter der F43.25 als Subtyp klassifiziert werden. Und dann gibt es noch eine Restkategorie. Innerhalb dieser Kategorie sind da nämlich andere spezifische Anpassungsstörungen. Und da wird quasi alles reingepackt an Symptomen, was nicht in die anderen 6 Subtypen quasi reingepasst hat, aber trotzdem auch eben zu einer Anpassungsstörung führt. Also, dass es schwierig ist, sich nach einem kritischen Lebensereignis, nach einer Lebensveränderung an diese neue Situation quasi anzupassen. Bei Erwachsenen wird am häufigsten eine Anpassungsstörung mit kürzerer oder längerer depressiver Reaktion diagnostiziert, wie zum Beispiel auch in einem Fallbeispiel von Lucy. Und die emotionalen Symptome führen zu Schwierigkeiten in der Bewältigung von alltäglichen Routinen und führen auch zu Beeinträchtigungen im Privatleben und Beruf. Betroffene, bei denen vorwiegend depressive Symptome vorherrschen, weisen eine deutlich höhere Suizidalität auf als die anderen Subtypen. Und tatsächlich ist die Suizidgefahr auch hier viel höher als bei Personen, die in Anführungsstrichen eine alleinstehende Depression haben. Das heißt, es ist wirklich ein Störungsbild, was man nicht unterschätzen sollte, da wirklich die Suizidrate hier sehr, sehr hoch ist.
Na und weiter in unserer Reihenfolge steht jetzt bei uns die Epidemiologie, also ein paar Fakten für euch. Ihr habt ja jetzt schon so einen groben Einblick bekommen, aber es gibt immer noch so ein paar interessante Fakten. Aber vorab gesagt, die epidemiologischen Daten zur Anpassungsstörung können halt je nach Studie, nach Region oder auch Definition der Störung ein bisschen variieren. Und daher ist es auch schwierig, genaue Angaben zur Häufigkeit der Anpassungsstörung zu machen. Aber bei einer repräsentativen Erhebung in Deutschland wurden zwischen 0,9 und zwischen 2,3% Anpassungsstörungen diagnostiziert. Und hinsichtlich der Häufigkeit, also wo und bei wem die Anpassungsstörung am häufigsten auftritt, gab es verschiedene Quellen. Also im Prinzip hat sich das in 2 geteilt. Also die Einquellen haben gesagt, dass sowohl Männer als auch Frauen gleichermaßen betroffen sind. Andere Quellen sagen allerdings auch, dass Frauen und auch alleinstehende Personen häufiger betroffen werden. Wobei die Definition von alleinstehenden Personen jetzt auch nicht klar gegeben war. Deswegen sind da die Aussagen ein bisschen schwammig zu.
Ja, vielleicht ein kurzer Einwurf von mir. Wir hatten das auch im Studium mal diskutiert, auch generell bei der Depression, dass ja Frauen quasi häufiger betroffen sind, woran das liegt. Und auch hier kann es daran liegen, dass Frauen insgesamt einfach viel mehr Lebensveränderungen bzw. kritische Lebensereignisse durchmachen. Alleine dadurch, dass Frauen ja zum Beispiel auch also sich körperlich sehr viel mehr verändern als Jungs, das in der Pubertät so Mann quasi machen, dass Frauen schwanger werden können. Und es gibt einfach viel, viel mehr Lebensereignisse, die einen großen Impact, also eine große Lebensveränderung nach sich ziehen bei Frauen als bei Männern. Und das wird in der Theorie, in der Forschung quasi diskutiert, ob es daran liegt, dass Frauen zum Beispiel häufiger die Anpassungsstörung oder auch eine Depression ausbilden.
Ja, wieder ein bisschen schlauer geworden. genau, und aber weitere Fakten sind zum Beispiel auch, was sind denn häufige Ereignisse, die so eine Anpassungsstörung auslösen? Wie eben schon mein Fallbeispiel benannt, wirklich einfach so einschneidende Veränderungen im Leben. Aber auch zum Beispiel Verlust eines geliebten Menschen, Trennung, Scheidung, Umzug, Unfälle, auch Naturkatastrophen oder generell traumatische Ereignisse können dazu führen, dass eine Anpassungsstörung, ja, ich sag mal, ausgelöst wird. Und Anpassungsstörungen werden oft als vorübergehende Zustände angesehen und die meisten Menschen erholen sich mit der Zeit von den Symptomen, wenn die angemessene Unterstützung besteht und Bewältigungsstrategien auch vorhanden sind. Und ja, man kann es praktisch so eine Art erstmal Übergangsdiagnose nennen. Und Kinder und Jugendliche sind auch anfällig für Anpassungsstörungen, da sie häufig halt große Veränderungen miterleben, gerade auch im familiären Umfeld, in der Schule, in sozialen Beziehungen. Beispielsweise kann auch bei Kindern auch ein Umzug, halt die Scheidung der Eltern, halt eine große Veränderung für das Kind im Leben darstellen, was beispielsweise erwachsene Menschen eher besser verpacken würden als Kinder. Genau. Und was Annika ja bereits eben auch schon gesagt hatte, dass gemäß ICD-10, bald ICD-11, dass eine Anpassungsstörung nicht länger als 6 Monate dauert, kann aber auch in einzelnen Fällen auch darüber hinausgehen. Das war schon zu den Fakten. Würden wir jetzt direkt zu dem Talk?
Ja, sehr gerne. Dann vielleicht erstmal an dich, Lucy. Hast du mit der Anpassungsstörung Erfahrungen im beruflichen Alltag gemacht?
Ja, schon sehr oft. Also ganz, ganz, ganz viele Leute haben die Diagnose. Mhm. Wir bekommen halt viele Patienten auch über eine Warteliste. Und auf der Warteliste stehen halt schon bereits diagnostizierte Diagnosen, stehen da halt praktisch mit drauf. Und da steht auch ganz, ganz, ganz oft die Anpassungsstörung mit drauf. Mhm. Wobei, wenn ich jetzt mit dem Patienten zusammenarbeite, würde jetzt keiner so richtig herausstechen, wo ich sagen würde, der hat eine Anpassungsstörung. Mhm. Weil es halt einfach so eine, es ist halt, wie gesagt, so eine Übergangsdiagnose. Also man würde eher halt so Symptome oder Anzeichen beispielsweise einer Depression oder auch einer PTBS darin sehen, als dass ich jetzt klar sagen würde, das ist eine Anpassungsstörung.
Mhm. Ja, also was du sagst mit dieser Übergangsdiagnose quasi, das habe ich, also im Studium hat unser Dozent für klinische Psychologie auch immer gesagt, dass es eine Verlegenheitsdiagnose ist, so hat er es genannt. Er meinte, das wird halt häufig genutzt, wenn man sich nicht ganz so sicher ist, in welche Richtung quasi die Symptome jetzt gehen, also welches Störungsbild das genau sein kann, weil, wie wir jetzt gerade eben ja schon gehört haben, gibt es halt Symptome, die eher aus dem Angststörungsbereich kommen, die aus der PTBS, also posttraumatischen Belastungsstörungsbereich kommen oder ja auch wirklich aus dem depressiven Bereich. Und dann hat man natürlich auch noch häufig ja auch Suchtmittelkonsum. Und das heißt, das ist so eine Diagnose, mit der man eigentlich erstmal nichts falsch machen kann. Und deswegen hat unser Dozent das halt als Verlegenheitsdiagnose betitelt. Und das finde ich an sich auch ganz passend, weil häufig, wenn man die Patienten dann nochmal wieder sieht im stationären Kontext, dann haben sie im nächsten Aufenthalt eben keine Anpassungsstörung mehr, sondern zum Beispiel eine Depression oder eine rezidivierende, also eine wieder auftretende Depression, was vorher halt eben unter der Anpassungsstörung gelaufen ist.
Ja. Ja, ich finde, also, ja, das ist wirklich so, also Anpassungsstörung ist so, ich glaube, so wenn man das erste Mal hört, das hört sich so vor einem erstmal so ein bisschen wischiwaschi an. Mhm. Wir hatten es da drum auch schon über unterhalten. Das ist so eine Diagnose irgendwie für jemanden, so man ist im Wartezimmer irgendwie. Mhm. Und dann wartet man, bis man aufgerufen wird und dann sagt man ja, die PTBS bitte oder die Depression bitte, bis man irgendwie Klarheit hat irgendwie. Aber dein Dozent hat das eigentlich auch ganz gut beschrieben. Ist eigentlich ziemlich passend.
Mhm, ja, finde ich auch. Aber ich finde auch passend, dass halt bei dir auf Station, weil du ja eben im Suchtbereich arbeitest, ist es ja auch gar nicht so verwunderlich, dass viele halt mit einer Anpassungsstörung kommen, weil das ist ja zum einen in den ICD-10-Kriterien ja auch drin, dass halt eben Suchtmittelkonsum, also auch übermäßig stattfinden kann, sodass es sich halt um eine Abhängigkeit handelt. Und da hast du ja häufig dann auch quasi einen Auslöser wie einen Jobverlust oder irgendeinen anderen Verlust. Und viele greifen ja dann, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen, so zur Selbstmedikation, dass sie halt zum Beispiel irgendwelche Drogen, egal ob es Alkohol, Cannabis oder sonstiges ist, um eben mit dieser Lebensveränderung umgehen zu können. Und das ist dann meistens oder kann häufig dazu führen, dass halt eben wirklich eine Abhängigkeitserkrankung ausgebildet wird. Und dann landen sie halt bei dir auf Station.
Ja. Hast du, als du noch jetzt in der Klinik gearbeitet hast und auf Station, hattet ihr da auch viele mit einer Anpassungsstörung oder würdest du behaupten, dass die Leute mit der Diagnose einer Anpassungsstörung, die außerordentlich auch mit dieser Diagnose aufgefallen sind?
Also tatsächlich kann ich mich nicht wirklich daran erinnern. Also was dann häufiger bei uns eher war oder nicht so häufig, ich glaube, es waren 3 Fälle, die haben gar keine Anpassungsstörung diagnostiziert bekommen, sondern es gibt noch Persönlichkeitsveränderungen nach akuter Belastung oder es gibt auch die akute Belastungsreaktion. Und das hatten wir. Also ich kann mich an 2 Frauen erinnern, die das diagnostiziert bekommen haben, wo, meine ich, der Mann relativ überraschend verstorben ist und sie dann quasi ganz alleine dastanden. Also die hatten auch beide tatsächlich keine Kinder, haben aber ein Haus mit ihrem Mann gelebt, waren schon unfassbar lang mit dem Mann zusammen und verheiratet und der ist dann halt eben verstorben. Und dadurch hast du halt eben einen Verlust, auf den du dich nicht vorbereiten konntest. Und die haben dann eben eine akute Belastungsreaktion diagnostiziert bekommen. Bei der einen kann ich mich noch erinnern, dass die halt so sehr starr war. Die hat nicht gesprochen, also sie hat wirklich kein Wort gesprochen. Nach 2 Wochen hat sie dann irgendwann mal gesprochen. Die hat nicht gegessen, die hat nicht getrunken. Und das wurde da eben nicht als Anpassungsstörung diagnostiziert, sondern als akute Belastungsreaktion, was ich auch sehr nachvollziehbar in dem Moment auf jeden Fall fand und auch eigentlich jetzt noch. Und da sieht man vielleicht auch wieder daran, dass die Anpassungsstörung sehr unspezifische Symptome ja hat und dass es halt mit vielen anderen psychischen Erkrankungen auch einhergeht. Ich habe aber ein Mädchen in der Kinder- und Jugendpsychiatrie kennengelernt oder mit der gearbeitet, als ich innerhalb der Ausbildung da meinen Einsatz hatte. Und die hatte eine Anpassungsstörung diagnostiziert. Und ich glaube, von der hatte ich auch schon mal erzählt, aber in einem anderen Kontext. Ich weiß jetzt leider gar nicht mehr, welche Folge das genau war. Aber es war halt so, dass ihre Eltern sich getrennt hatten. Der Vater aber am Anfang, glaube ich, noch irgendwie mit in dem Haus gewohnt hat und sie hatte ihr Zimmer ganz oben unterm Dach, also so relativ großes Zimmer, auch mit einem eigenen Bad, meine ich, und die hat sich da in ihr Zimmer eingeschlossen. Also sie hat sich da wirklich eingeschlossen, die hat dann auch Schule geschwänzt, also ist nicht mehr zur Schule gegangen und hat dann von ihrer Mutter aber zum Beispiel immer Essen vor die Tür gestellt bekommen und so, damit sie quasi nicht verhungern würde. Die hat aber auch alles in ihrem Zimmer halt sonst gemacht. Und das war auch eine Anpassungsstörung. Und wenn man sich jetzt halt nochmal die Diagnosekriterien anschaut, ist das ja auch relativ typisch, sage ich mal, für eine Anpassungsstörung. Und gerade eben im Jugendalter, also die war 11 oder 12 Jahre alt, ist es ja so, dass die Anpassungsstörungen mit Störungen des Sozialverhaltens vor allem sind. Und das kann sich ja beispielsweise im Schuleschwänzen zeigen. Oder auch Vandalismus, weil sie hat auch ihr Zimmer halt relativ zerstört, wenn sie wütend war. Aber mehr Erfahrung habe ich in der Allgemeinpsychiatrie damit tatsächlich nicht gemacht.
Ich glaube, du hattest mal in, was war das, Folge 3, wo wir über Essstörungen gesprochen haben, hattest du das, glaube ich, auch mal angeschnitten,
Ja. Das kann sein, ja.
Ich glaube ja auch, dass viele, die Anpassungsstörung ist einer der psychiatrischen Erkrankungen, wo sich die meisten Leute tatsächlich mit am wenigsten drunter vorstellen können.
Mhm.
Und ich glaube auch, viele Leute vermuten, dass die Anpassungsstörung sich darum dreht, dass Leute sich nicht in der Gesellschaft integrieren können, dass die Schwierigkeiten haben mit sozialen Kontakten, Schwierigkeiten haben im Umgang mit Menschen. Ich glaube, das ist, was viele sich tatsächlich unter einer Anpassungsstörung vorgestellt haben, dass die einfach nicht mit ihren Mitmenschen zurechtkommen.
Okay, also ein interessanter Gedanke, weil ich muss sagen, dass ich schon sehr überrascht war nach der Instagram-Umfrage, dass so viele Leute die Anpassungsstörung sich dafür interessiert haben und dazu eine Folge wollte, weil ich dachte irgendwie so, also natürlich so aus meiner Bubble heraus, so ja, das ist ja irgendwie ein recht unspektakuläres Störungsbild, weil sich ja bisher in unseren Folgen gezeigt hat, dass die meistgehörtesten Folgen natürlich ja die Störungsbilder sind, die quasi ja so krass irgendwie sind, ne, so die im True Crime Bereich auftauchen. Und dann dachte ich so, okay, Anpassungsstörung, freut mich auf jeden Fall, dass viele dazu was hören wollten. Aber ich war schon überrascht und jetzt die Erklärung, die du geliefert hast, kann ich total nachvollziehen, weil, um ehrlich zu sein, habe ich das eigentlich noch nie aus diesem Blickwinkel gesehen. Aber ich finde es sehr nachvollziehbar und da würde mich dann halt auch mal interessieren, wenn diese Folge rauskommt, machen wir vielleicht mal auf Instagram nochmal so eine Umfrage, was ihr denn überhaupt unter einer Anpassungsstörung erwartet hättet, weil irgendwie ist es ja schon noch naheliegend, dass man denkt, okay, die Leute können sich nicht an die gesellschaftlichen Normen oder anpassen oder mit anderen Leuten umgehen, was ja eigentlich eher die dissoziale Persönlichkeitsstörung ist, wenn man das so ganz krass einteilen würde.
Mhm. Deswegen finde ich, also ich glaube, das wäre halt so jetzt so mein Gedanke gewesen, dass sich halt viele Menschen halt nämlich genau das darunter vorstellen, weil dieser Name kann halt einfach sehr irreführend sein. Mhm. Anpassungsstörung, ich kann mich nicht anpassen, ich weiß nicht, wie das geht. Mhm. Ja. Vielleicht haben jetzt auch ein paar Leute irgendwie so ein bisschen enttäuscht, weil sie vielleicht wirklich was anderes erwartet hätten. Ich sag mal in Anführungsstrichen was Interessanteres. Aber dafür sind wir ja da, dass wir halt aufklären und erklären.
Ja. Ja, vielleicht also dachten auch viele, dass das so ein bisschen in Richtung soziale Phobie gehen würde, ne? Also dass es halt so ist, so, ja, okay, ich weiß nicht, wie ich mit anderen Menschen in Kontakt trete. Ich fühle mich unsicher in sozialen Situationen. Das ist es nicht. Also es kann Symptome davon haben, aber das ist es nicht. Vielleicht, also wenn es so ist, dass die Leute enttäuscht sind, machen wir vielleicht da noch mal eine Folge zu.
Ja. Da habe ich auf jeden Fall viel zu erzählen.
Ja, genau. Ja, ich glaube, dann war es das an dieser Stelle zu unserem Talk. Wir werden auf Instagram auf jeden Fall eine Umfrage machen und dann kann man sich ja da auch noch austauschen. Generell habt ihr ja immer die Möglichkeit, uns zu schreiben, egal ob per Mail oder Instagram, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, ob noch irgendwelche Fragen nicht beantwortet sind durch unsere Folge oder unsere Folge sogar mehr Fragen noch aufgeworfen hat oder andere, dann könnt ihr uns immer anschreiben. Wir antworten da sehr gerne drauf.
Mhm. Genau.
Ja, nachdem wir jetzt ein Bild der Anpassungsstörung bekommen haben und auch ein paar unserer Erfahrungen mit euch geteilt haben, würde ich jetzt zum Erklärungsmodell übergehen. Und natürlich, wie bei vielen Störungen, ist es wieder so, dass es eigentlich kein richtiges Erklärungsmodell gibt, beziehungsweise kein spezifisches für die Anpassungsstörung. Und das liegt vor allem auch daran, dass die Symptome eben wenig spezifisch sind und im Vergleich zu anderen psychischen Störungen die Schwere der Symptome sehr viel geringer ist. Auch die zeitliche Begrenzung macht es schwierig, Forschung zu betreiben, weshalb man halt nicht so richtig ein spezifisches Erklärungsmodell aufstellen kann. Es gibt aber ein allgemeines Erklärungsmodell, welches zur Erklärung der Anpassungsstörung herangezogen werden kann. Und das nennt sich das Vulnerabilitätsstressmodell von Lazarus. Vulnerabilität bedeutet Verletzlichkeit. Das heißt, wir haben jetzt zwei Punkte, die wichtig sind, nämlich einmal die Verletzlichkeit und einmal Stress, der auf uns einprasselt. Und dieses Modell eignet sich generell dazu, zu erklären, warum belastende Lebensereignisse psychische Erkrankungen im Allgemeinen auslösen können. In dem Vulnerabilitätsstressmodell wird davon ausgegangen, dass eine belastende Lebenssituation oder ein Ereignis zu Stressemotionen führt, wie beispielsweise Hoffnungslosigkeit oder auch Zukunftsängste. Und diese Stressemotionen entstehen im Wesentlichen dadurch, dass wir die aktuelle Krisensituation bewerten. Und diese Bewertung, die ist negativ. Also wir nehmen immer eine negative Bewertung vor. Also zum Beispiel wird dieses Ereignis als Bedrohung, als Schaden oder auch Verlust bewertet. Und hier spricht man innerhalb des Modells dann von einer primären Bewertung. Zusätzlich zu dieser negativen Bewertung schätzen wir unsere verfügbaren Ressourcen bzw. Bewältigungsmöglichkeiten als nicht ausreichend und auch als nicht geeignet ein. Hier spricht man dann von der sekundären Bewertung. Vulnerabilität bedeutet ja Verletzlichkeit. Und generell unterscheiden wir uns in unserer Verletzlichkeit, also ob wir ein Stressereignis als bedrohlich oder als Herausforderung bewerten. Und das liegt zum einen an ganz individuellen Merkmalen wie Wertevorstellungen und Zielen, aber auch an Umgebungsfaktoren wie unserem sozialen Netzwerk und auch deren Unterstützung. Aber auch frühere Erfahrungen, Bewältigungsstile und Bewältigungserfahrungen sowie auch biologische und genetische Faktoren bestimmen quasi unsere Verletzlichkeit, wie wir damit umgehen, ob wir Stressereignisse eben als Bedrohung oder positiv quasi als Herausforderung wahrnehmen. Im Grunde kann man sich das Ganze also wie ein Fass vorstellen, das überläuft. Jeder von uns wird mit einem Grundlevel an Verletzlichkeit geboren, ganz individuell. Von Geburt an ist das Fass der Verletzlichkeit und der Bewältigungsmechanismen ganz unterschiedlich hoch befüllt. Im Laufe unseres Lebens machen wir Stresserfahrungen, die den Pegelstand des Fasses steigen lassen, bis das Fass überläuft und wir an einer psychischen Erkrankung wie etwa der Anpassungsstörung erkranken. Wichtig beim Umgang mit Stressoren und kritischen Lebensereignissen ist, dass die Bewältigung nicht nur darin besteht, die veränderte Lebenssituation durch direkte Aktionen zu verändern, was eben häufig auch gar nicht möglich ist, sondern auch durch eine Selbstregulation negativer Emotionen wie starke Angst oder Hoffnungslosigkeit. Und wenn wir diese Gefühle kontrollieren oder aber annehmen, also sie akzeptieren, so wie sie sind, ohne sie aktiv zu bekämpfen, dann schaffen wir Vorbedingungen für eine realitätsgerechte, aktive Bewältigungsstrategie. Und das Schwierige an kritischen Lebensereignissen ist, dass sie unser bisheriges Lebenskonzept bedrohen und sich auf die Alltagsgestaltung eben auswirken. Abzugrenzen davon sind Übergänge, also Veränderungen, die vorhersehbar sind oder sich über eine längere Zeit erstrecken. Vorhersagbare Übergänge sind normative Ereignisse, also Ereignisse, die jeder von uns früher oder später im Laufe seines Lebens mal erlebt und die generell abzusehen sind, wie zum Beispiel der Berufseintritt oder auch der Tod des Partners im höheren Alter. Damit kann man quasi irgendwann rechnen und damit kann man insgesamt besser umgehen. Abschließend kann dem Vulnerabilitätsstressmodell zufolge eben gesagt werden, dass wenn es einem Menschen nicht gelingt, sich an die veränderten Lebensbedingungen anzupassen, sich krankheitswertige Stresssymptome entwickeln. Und von entscheidender Bedeutung sind dabei die individuellen Bewertungen der Bedrohung und der Bewältigungsmöglichkeiten, die Vorhersagbarkeit und die Kontrollierbarkeit sowie auch die soziale Unterstützung unseres Umfeldes.
Und der nächste Punkt bei uns ist dann die Therapie. Und vorab muss gesagt werden, zur Therapie einer Anpassungsstörung liegen nur wenige empirische Studien vor. Und es gibt auch kaum Studien, in denen die Effektivität einer medikamentösen oder auch psychotherapeutischen Behandlung kontrolliert evaluiert wurde. Ja. Und da die auslösenden Stressoren, die Symptome und der Verlauf immer sehr unterschiedlich sein können, müssen die entsprechenden notwendigen therapeutischen Interventionen und Herangehensweisen individuell an jede Person angepasst werden. Dazu werden halt Psychoedukation, Problemlösungsstrategien, Stressbewältigung, kognitive Umstrukturierung und soziale Unterstützung angewendet. Und die Reduktion der vorherrschenden Symptome können beispielsweise mit Entspannungstechniken und auch Achtsamkeitsübungen generiert werden. Das Problem vieler Betroffener ist auch, dass sie durch die emotionale Betroffenheit nicht oder oftmals nicht dazu fähig sind, die ihnen normalerweise zur Verfügung stehenden Ressourcen zu nutzen. Das nimmt man dann auch, so wie auch eben schon darüber gesprochen haben, halt die akute Belastungsreaktion. Und daher ist auch grundlegendes Ziel die Entlastung. Und die könnte beispielsweise so aussehen. Der betroffenen Person Schutz und Sicherheit gewährleisten, Entlastung von emotionalen Druck, Schuldgefühlen und Gefühlen der Hoffnungslosigkeit und Ängsten, dann, wie eben gerade schon gesagt, die vorhandenen Ressourcen stärken und wenn nötig, gegebenenfalls kurzfristige Entlastung durch Medikamente beispielsweise. Und der Fokus der Bewältigungsstrategien liegt im Hier und Jetzt und Hauptziel ist die Wiederherstellung von Stabilität. Ja, und damit sind wir eigentlich auch schon am letzten Punkt unserer Folge angekommen, und zwar der Folgen von dem Störungsbild. Wir haben zum einen einmal körperliche Auswirkungen, das sind einmal Schlafstörungen, das können Schwierigkeiten beim Einschlafen oder auch beim Durchschlafen sein. Ja, aber auch Müdigkeit und Erschöpfung aufgrund von dem emotionalen Stress sind möglich. Körperliche Symptome wie Kopfschmerzen, Magen-Darm-Probleme oder auch Muskelverspannungen sind halt auch, können mögliche körperliche Folgen sein. Dann gibt es aber natürlich auch soziale Auswirkungen. Das ist dann der Rückzug von sozialen Aktivitäten und Isolation von Freunden und Familie. Schwierigkeiten, emotionale Unterstützung anzunehmen oder mit anderen über die Probleme zu sprechen, Konflikte in Beziehung aufgrund von Stimmungsschwankungen, Reizbarkeit oder auch eben der sozialen Rückzugstendenz. Es kann aber auch berufliche Auswirkungen haben, wie zum Beispiel der Verlust an Produktivität und Leistungsfähigkeit am Arbeitsplatz oder aber auch in der Schule oder auch an der Uni. Schwierigkeiten bei der Konzentration, bei der Entscheidungsfindung und auch bei Problemlösungen, ein vermindertes Interesse an beruflichen oder schulischen Aktivitäten, auch der Verlust der Motivation, der beruflichen Identität und ein weiterer Punkt wäre dann auch noch im Allgemeinen zu halten die psychische Gesundheit, was es da auch für Auswirkungen geben könnte. Zum Beispiel wäre das auch einmal ein erhöhtes Risiko für die Entwicklung anderer psychischer Gesundheitsprobleme, wie Angststörungen, depressive Störungen, posttraumatische Belastungsstörungen, aber auch chronischer Stress kann zu einer Störung der allgemeinen psychischen Gesundheit führen. Und die Anpassungsstörung ist zwar eigentlich von recht kurzer Dauer im Gegensatz zu den anderen psychiatrischen Erkrankungen, aber wenn die Anpassungsstörung nicht angemessen behandelt wird, könnten die Symptome auch chronisch werden und auch zu langfristigen Problemen führen. Und auch die Fähigkeit, sich an neue Lebensereignisse anzupassen, könnte beeinträchtigt sein. Und ja, das könnte dann zu wiederholten Anpassungsstörungen führen. Ja, und das ist natürlich auch nicht einfach für die Betroffenen, dann damit umzugehen. Ja, und damit sind wir auch schon an das Ende unserer Folge gekommen. Das war eigentlich eine relativ kurze, knackige Folge, so wie wir das jetzt eigentlich auch zukünftig für die Folgen geplant hatten. Und diesmal haben wir uns auch mal daran gehalten. Aber jede Folge schließen wir immer mit einem Zitat ab. Und das hat Annika diesmal mitgebracht. Und ich finde das ganz passend. Das ist von Pippi Langstrumpf. Ja, erzähl mal.
Das habe ich vorher noch nie versucht, also bin ich völlig sicher, dass ich es schaffe.
Zitat Ende.